Man erkennt sich untereinander, auch wenn es aus unterschiedlichen Lagern ist.
Gegengleich ist
man. Gegengleich, man nervt sich wahrscheinlich auch gegengleich sehr stark, auch wenn das dann so ein Wirbel winkt. Ja.
Also mindestens steht Energie. Wir beide sind zumindest verheiratet.
Ja, ja, ja.
Heute unglaublich, die zweite Folge und ich habe einen Gast dabei. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn richtig anmoderieren kann, aber eins sage ich euch. Meine persönliche Erfahrung ist, die besten Affären, die coolsten Beziehungen, die tiefsten persönlichen Begegnungen und spannendsten Momente hat man in der Arbeit. Und manche von uns lernen sogar ihren Lebenspartner, ihre Lebenspartnerin im Beruflichen kennen. Manche haben auch nur eine Affäre und alles davon kann ich bestätigen bei meinem heutigen Podcast-Gast. Es ist der liebe Christian.
Grüß dich, servus.
Servus Christian. Für alle, die es nicht genau wissen, wir sind verheiratet seit, wir rechnen immer nach, weißt du es auswendig auf die Schnelle?
2015.
Ja, und das heißt für heute?
Das ist
schon lange. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dich traust, dass du mir vertraust heute in dieser Folge ein bisschen über das Thema, wie du mit eurer Diversität in Berührung gekommen bist, seit wann du das weißt, beziehungsweise was du mit uns heute teilen möchtest. Es ist die zweite Folge. Ich glaube, viel weiß man von uns noch nicht oder von mir noch nicht. Ich habe ja nicht nur ein Unternehmen gegründet, gemeinsam mit dir, um Menschen im neurodivergenten Spektrum und Führungskräfte zu enablen, gemeinsam erfolgreich zu werden, sondern wir haben auch noch ganz schön viele Kinder zusammen, die wir großgezogen haben. Da weißt du die Zahl auf den Punkt, oder?
Ja.
Wie viele sind es?
Fünf.
Ah, ich wollte mal schauen, falls du sonst noch einen
Nein, das habe ich bestanden.
Feier hast, okay. Stimmt, wir haben 5 Kinder gemeinsam großgezogen, jetzt sind schon 4 erwachsen und alle sind neurodivergent auf ihre Art und Weise. Somit frage ich dich jetzt einfach mal geradeaus, wie jeden anderen auch, was war deine erste Berührungspunkt, deine erste Erfahrung in Bezug auf Neurodivergenz? War die beruflich, war die privat? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, soviel ich weiß, der einem meiner Kinder, wo ich mir da ganz im jungen Alter, wo ich mir dachte, verhält sich irgendwie anders. Und ich habe darauf auch den Kinderarzt angesprochen und er hat gesagt, ja, das ist halt so. Und wenn es so ist, kann man auch nichts machen. So machen sie sich da keinen Kopf. Interessant ist, dass die gleichen Verhaltensweisen einen dann meistens immer dann auch zur Weißglut bringt. Mhm. Wenn dir das Kind so das widerspiegelt, in Wirklichkeit macht das genauso, wie es auch sieht und auch so, wie du selber drauf bist. Mhm. Ja, ich habe das aber dann gekonnt zur Seite geschoben, viele, viele Jahre. Im Nachhinein gesehen, was ein Fehler. Wäre cooler gewesen, wenn ich mich früher damit beschäftigt hätte.
Darf ich da nochmal einhaken? Du sagst, es ist dein Kind. Ich möchte da kurz aufklären. Wir sind nicht nur divergent, sondern auch noch
Patchwork.
Das heißt, ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Wir hatten beide schon damals 2 Kinder. Wir waren beide alleinerziehend zu einem Zeitpunkt. Das heißt, die ersten Jahre mit deinen Kindern habe ich nicht miterlebt und die ersten Jahre bei meinen Kindern hast du nicht miterlebt. Und das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe das auf die lange Bank geschoben. Ich kann mich erinnern, als wir zusammengekommen sind, die Unterschiedlichkeit von dir, deinen Kindern zu meinen sehr aufgefallen, was ja nicht untypisch ist, gell? Patchwork. Aber mir ist das Thema Autismus sehr stark aufgefallen. Und dann im Zusammenspiel mit dir. Ich glaube, zum selben Zeitpunkt kann das sein, hast du begonnen oder habe ich dich gedrängt, genauer hinzuschauen. Kann das sein?
Also nein, also mein erster Kontakt war weit früher.
Im Säuglingsalter, oder?
Ja, wirklich früh, wie ich da drauf gekommen bin. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr nachvollziehen. War mir spannend.
Es hilft vielen Eltern, die das kennen, weil ich kannte das auch und ich habe das jetzt gelesen, dass Kinder im neurodivergenten Spektrum sich sehr stark an einen Elternteil binden. Und zum Beispiel Kinder mit ADHS schreien häufig viel, also Schreibabys. Im Vergleich zu Kindern im Autismus-Spektrum, die sehr stark an einen Elternteil gebunden sind und der andere sich oft außen vor fühlt und das schon sehr früh, also im Säuglingsalter.
Absolut, ja, genau.
Aber ich habe relativ früh mit dir angefangen, darüber zu sprechen.
Stimmt, ja.
Und ich habe gespürt, dass da ein Widerstand ist.
Es ist wichtig. Ich habe ja gesagt, ich habe das gut auf die lange Bank schon.
ja, da ergänzen wir.
Ausgeblendet.
Da ergänzen
wir. Das habe ich gut ausgeblendet.
Weißt du, warum ich das thematisiere? Jetzt gar nicht so viel, um darüber zu sprechen, weil diese Erfahrung mit euch, mit dir, mir mit der Diagnose später enorm geholfen hat. Ich habe nämlich bei meinen Kindern auch nicht erkannt, dass wir alle im ADHS-Spektrum sind. Was ich aber erkannt habe, dass wir völlig anders sind wie ihr und dass ihr anders seid als alle anderen. Nur ich habe nicht festgestellt, dass wir sozusagen auch anders sind, nur anders. Und als sozusagen die Leonie, meine älteste Tochter, die Diagnose bekommen hat, habe ich mich ganz anders verhalten als du. Ich wollte sofort mehr darüber wissen. Damals auch, als ich so die Ahnung hatte mit Autismus, da wollte ich auch sofort mehr darüber wissen. Was ich aber nicht herausgefunden habe, irgendwie nicht gegoogelt oder überlesen oder nicht verstanden, dass es zu 70% die Wahrscheinlichkeit gibt, dass das erblich, also genetisch bedingt ist und dass man es vererbt bekommen hat von einem oder sogar von beiden Elternteilen. Warum sage ich das? Weil wir beide haben ein Kind gemeinsam, das haben wir zur Welt gebracht, wo wir beide nicht sicher oder nicht wussten, dass wir neurodivergent sind. Deswegen ist es, glaube ich, für manche sehr wichtig, dass wir mal darüber sprechen, dass es gar nicht cool ist, wenn man das auf die lange Bank schiebt, weil man sich intuitiv, glaube ich, anders verhält.
Absolut. Ja.
Was du mir auch mal erzählt hast, da war ich ja noch nicht am Start, dass deine Kinder auch sehr, sehr früh sauber geworden sind, also keine Windeln mehr gebraucht haben, weil sie auch den Kontakt mit der Windel einfach unangenehm empfunden haben. Ich fand das sehr beeindruckend damals und andererseits wiederum voll schräg, weil meine waren, ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob
ich kann mich erinnern.
Bei der Einschulung, ob wir das Thema gelöst haben.
Weil den Kleinsten habe ich lang mitgewickelt. Ja.
Und du konntest es gar nicht so wirklich verstehen, gell?
Nein.
Und ich sage euch was, also so wie du das erlebt hast, den Körperkontakt schwierig mit der Windel und auch wenn sie zum Beispiel, wenn man schon uriniert hat oder ähnliches, war es bei meinen Kindern so, dass sie sich schwer trennen konnten von dem, was sie gerade schöpferisch zustande gebracht haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn sie dann Klogänge gemacht haben, dann haben sie sich erstmal verabschieden müssen davon, also zelebriert und erstmal genauer anschauen. Und das, ich weiß doch genau, wie du jetzt reagierst, was soll das bitte? Weg damit! Und nein! Und das meine ich, diese kleinen Momente im Nachhinein betrachtet, wie unterschiedlich wir sind. Und ich glaube, das ist enorm hilfreich, wenn man das einfach akzeptiert, wenn man das mal thematisiert und das auch nicht tabuisiert. Dafür war es cool, dass wir Patchwork waren, fand ich. Also sind wir ja immer
noch.
Wenn wir ein bisschen mehr gewusst hätten. Aber zurück zu dir. Als das dann irgendwie am Tisch war, wem auch immer wegen mir, das Thema Autismus. Was hat das mit dir gemacht?
Unterschiedlich. Auf der einen Seite sind mir manche Situationen viel stärker bewusst, weil man da, boah, Himmels will, jetzt verstehe ich meine Eltern viel besser, warum die damals so durchdreht sind. Ja. Ging nicht früh auf die Straße, wenn die Bündchen von meinem Pullover nicht gleich lang waren unten, ja, weil
so
ich die Ärmel verglichen
so
habe.
Ungefähr?
Ja, genau. Ich ging nicht in die Schule, wenn es nicht eine Anzugshose war. Naja, also das musste immer nur so eine der klassische alte Buntfalten, ein Anzugshose. Na, so geht man in die Schule und das wird Anzug und Ende aus. Ich ging nur mit solchen Hosen in die Schule. Wäre auch cool, wie es meine Eltern das irgendwie gewusst haben. Ne? Das war irgendwie reißlich zusammen oder jetzt grüß endlich und ne? Sei nicht so unfreundlich. Ja.
Sag, wenn du das so sagst, ich habe zwei Fragen tatsächlich, die ich super spannend finde. Deine Eltern haben dir gesagt, grüß endlich. Hattest du einen Elternteil, der sich vielleicht auch schwerer getan hat beim auf andere zugehen, der eher introvertiert war?
Weniger kontaktfreudig ist die Mutter. Ja, der Vater war, der ist ja schon verstorben. Der war eigentlich so der Menschenmagnet. Mit denen hat man gern gesprochen, mit denen hat man sich schnell anfreunden können.
Vielleicht, mich interessiert es wirklich persönlich, wer von deinen Eltern dir da mehr Druck gemacht hat, dass du grüßt?
Die Mutter.
Du weißt, warum ich frage?
Na klar, das Widerspiegeln. Also das hat sich schön durchzogen. Ja.
Und jetzt, wenn du erlaubst, frage ich nochmal nach. Als wir das Thema Diagnose bei einem unserer Kinder, Autismusdiagnose, thematisiert haben damals, was ist da bei dir passiert? Ging da sofort auf, dass du dich an deine Kindheitserinnerungen erinnert hast oder kam das später? Weißt du noch, was wir damals besprochen haben, wie es dir dabei ging, als wir den Termin ausgemacht haben, als die ersten Ergebnisse kamen?
Also mein Gedanke war nicht der, was so, boah, hurra, was für eine Superkraft und wie toll wird das jetzt nicht alles. Mist, ne? Was bedeutet denn das? Was sind das für Konsequenzen? Ja, wie geht das weiter? Und also tendenziell war das ehrlich gesagt, nachdenken sind auch, ja, fälschlich sehr, sehr negativ behaftet. Also mir ging es nicht gut damit, die Frage so direkt flach zu beantworten. Dass das auch in direkter Linie mit mir zu tun hat oder dass es zu einem hohen Prozentsatz von mir kommt, so weit habe ich gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Das war die Bank noch länger. Also die kann sehr lang werden, meine Bänke, wo ich das hinschiebe.
Ich kann mich an das damals erinnern und ich weiß, dass wir viele Jahre gesprochen haben, ich glaube ungefähr 5, bis dieser Termin bei der Austestung dann gesetzt war und eines unserer Kinder dorthin ging. Und ich hatte den Eindruck, dass es für dich nicht das Thema Autismus per se, sondern was das alles bedeutet, dass das relativ groß sich angefühlt hat für dich, da große Bedenken davon waren. Und Ich sage das deshalb, weil mir das in einem zweiten Zusammenhang auch aufgefallen ist. Ich habe 5 Kinder und 3 davon waren beim Logopäden. 5 Kinder sind neurodivergent, 3 davon waren beim Logopäden. Und für mich war das völlig klar, wenn es die Möglichkeit gibt, dass mir jemand anders dabei hilft, meinen Kindern die Aussprache oder die Ansteuerung der Muskeln zu trainieren, beizubringen, dass ich diese Chance nutze. Und ich kann mich erinnern, als ich das damals zu dir gesagt habe, hey, machen wir für ein und dasselbe Kind einen Logopädentermin. Das war auch ein Thema, das war schwierig, obwohl wir beide gehört haben, wie schwer es sich tut, die Buchstaben so auszusprechen, dass sie andere verstehen können. Und um das ging es mir. Also meine Kinder vorzubereiten auf ein Leben mit allen ihren Möglichkeiten. Und so habe ich das immer gesehen. Nie so sozusagen in der Diagnostik, in der Bewertung, sondern wirklich, ich bin da, um alles zur Verfügung zu stellen, dass meine Kinder voll wirksam werden können. Und wenn es Logopädie ist, super. Wenn es Ergotherapie ist, auch super. Wenn ich es mir leisten kann, wenn ich es organisieren kann, stehe ich da und greife es an. Und damit wird für mich so ein Riesending kleiner. Und du denkst immer 5 Schritte weiter, was bedeutet das? Zurück zu nochmal, was bedeutete das für dich, diese Diagnose, und wovor hattest du Bedenken?
Interessant war dann aber, dass das Kind dann irgendwann mal so gesagt hat, du, ich habe mich darüber eh schon informiert, ich glaube, ich bin. Mhm. Das geht schneller, als ich mir das eigentlich so vorgestellt habe.
Ungefähr 13 Jahre zum Alter, ja, zum Zeitpunkt.
Ungefähr. Und da dachte ich mir, ja, was bedeutet das jetzt fürs Kind gesellschaftlich? Wie geht es beruflich weiter? Wie geht es in der Schule weiter? Mhm. Hat das überhaupt einen Einfluss? Mhm. Muss man darüber reden? Redet man nicht drüber? Mhm. Habe dann nicht wirklich eine Antwort drauf gewusst, wenn ich ehrlich bin.
Es ist wie, als würde ich in die Zeit zurückkommen, weil du kannst dich sozusagen an Formulierungen ewig erinnern und eins zu eins wiedergeben. Ich kann sie immer nur so im Gesamten emotional wiedergeben und nie mich an die Wörter halten. Selbst wenn man mir ein Skript hinlegt, kann ich mich nicht dran halten. Ich muss es umformulieren. Aber genau das war der Punkt. Und ich kann mich erinnern, dass ich dir gesagt habe, Christian, wir sind uns sicher, dass das schon stattfindet. Hm. Ob wir jetzt eine Diagnostik machen oder nicht. Das Thema ist da.
Ja.
Sag ich, aber wenn wir die Diagnostik machen und die trifft zu, haben wir gemeinsam etwas in der Hand, mit dem wir viele, viele Schritte schneller weiterkommen in der Förderung und auch in dein Stärkenprofil und die richtige Schule auszusuchen, das richtige Setting. Ich kann mich erinnern, unsere Kinder waren in einer alternativen Schule mit Öffentlichkeitsrecht, die sozusagen eine Mischung zwischen Montessori, Waldorf und gemischt haben. Ich selbst war in einer Steiner Schule in Deutschland, das ist ein bisschen anders als hier in Österreich. Und das war nicht das ideale Setting tatsächlich. Und hätten wir das gewusst früher oder zugelassen, weil wir haben es ja gewusst, sonst wären wir ja nicht hingegangen. Das ist immer wieder, was ich mir über diese Zeit denke. Und wenn ich hier jetzt eine Frage noch stellen darf, ist es nicht auch ein Stück das Kind sich selbst überlassen, wenn man erst zu dem Zeitpunkt eine Diagnose zulässt, wenn es das Kind schon selbst erahnt oder weiß?
Das habe ich mir dann auch gedacht, wenn das Kind mir das schon so sagt. Hätte ich mich mehr damit beschäftigt oder hätte ich da sozusagen auch, wäre ich da mehr in die Verantwortung gegangen, wäre es fürs Kind vielleicht besser gewesen. Man kann es offen ansprechen, man kann ehrlicher damit umgehen, kann das Kind dabei besser unterstützen und man lernt über sich ja dadurch auch.
Ich glaube, die Zuhörer hören das jetzt relativ deutlich. Wir sprechen nicht direkt über das Kind, weil es nicht möchte, dass wir es damit in Verbindung bringen in der Öffentlichkeit. Und das schützen wir natürlich.
Na klar.
Und das ist auch das gute Recht. Und ich habe eine Idee, woher das ein bisschen kommt, die sozusagen auch mit meiner Entwicklung zu tun hat. Ich wusste ja relativ früh, dass ich neurodivergent bin, allerdings mit einer akzeptierten Diagnose Legastheniker. Heute zumindest ist es kein Thema mehr. Als ich ein Kind war, war das eine Einstufung für Sonderschulniveau, weil nicht viele Menschen darüber Bescheid wussten. Es war eher das Thema Analphabet, dass ich halt in Bezug auf Buchstaben auch überhaupt nicht weiterkomme. Ich habe dann halt Äpfel nicht geschrieben, sondern gemalt. Das war sehr, sehr hart bei mir, mein Widerstand. Und warum erzähle ich dir das? Weil, dass ich nicht in die Sonderschule gekommen bin, hatte einen einzigen Grund, dass ein Lehrer in der ganzen Schule irgendeinen Artikel gelesen hat, wo geschrieben stand, dass Kinder, die Schwierigkeiten haben, mit Buchstaben umzugehen im schulischen Kontext und damit sehr zurückfallen in der Leistung, dass es kein Rückschluss sein muss auf Intelligenz, sondern dass es hier etwas gibt wie Legasthenie. Er wusste es nicht mehr genau, aber hat diesen Artikel noch gewusst und hat sozusagen dem Gremium gesagt, hier eine erneute Intelligenztest durchzuführen, bevor man mich in die Sonderschule gibt. Und das war ein echter Gamechanger für mich. Allein, dass diese Person das zu dem Zeitpunkt gewusst hat, weil ich war 6 Jahre alt, ich hätte diese Entscheidungen nicht beeinflussen können oder ändern können. Und gleichzeitig war es irgendwie ein Schock. Also ich war damals in einer Pflegefamilie und damals haben sich meine Pflegeeltern sehr geschämt. auch die Haltung war, naja, das schau mal, das ist keiner was, gell? Das hat mich damals sehr verletzt, muss ich sagen. Und in unserer Situation wollte ich das anders machen. Und habe dir das damals nicht gesagt, was meine Geschichte dazu war. Ich habe es, glaube ich, erst gesagt, dass wir dieses Unternehmen gemeinsam gegründet haben. Aber in dem Kontext habe ich es dir nie zusammengebracht. Und ich habe so viele Jahre mich dafür geschämt. Ich bin durch verschiedene Jobs gegangen und habe versucht zu vertuschen, dass ich nicht gut schreiben kann und nicht gut lesen kann. Ich habe mich nie getraut, das zu sagen. Ich wäre beruflich, glaube ich, auch nicht vorangekommen. Ich hätte keine Karriere gemacht, wenn ich darüber gesprochen hätte. Und das wollte ich für unsere Kinder anders. Ich wollte, dass sie wissen, was es ist, dass sie selbst entscheiden können, ob sie es sagen. Und dass sie sozusagen auch wissen, was kann ich tun, damit die Stärken wirksam werden für mich, beziehungsweise diese Herausforderungen nicht so präsent sind. Also, dass man da nicht immer wieder so ansteht wie ich. Und das war mein Ziel damals und nicht dich zu einer Entscheidung zu drängen, die dir unangenehm war. Wie viele Jahre hat es gedauert, dass du bei dir selbst hingeschaut hast?
Das Tüpfelchen auf dem i war bei einer privaten Veranstaltung, wo zwei Arbeitskolleginnen und Kollegen bei uns waren.
Bei uns zu Hause.
Und der eine Kollegin, also es war nicht so wortwörtlich, weil da noch ein bisschen was die
Hemmschwelle
und Distanz und
Respekt.
Das sage ich ihm und ne, ist ja doch. Aber die Grundaussage war schon ziemlich so: Hast du keinen Spiegel daheim? Weißt du das nicht?
Aber so war es? Nein, es war vorsichtiger.
Weißt du, es war schon ziemlich.
Ach so, in welchem Kontext war das? Einfach so?
Nein, das war in dem Kontext,
wo
ich gesagt habe, naja, ich habe mal so einen Autismusquotienten, ich habe den einen oder anderen Test gemacht und angeschaut und bin draufgekommen, dass mein Autismusquotient höher ist als eigentlich
der von deinen Kollegen,
der von die... meiner Kollegen, die auch offiziell halt da, ne?
Was heißt offiziell? Oder sich das Thema...
Die das sagen und sagen, ich habe eine Diagnose, ich weiß das, ich gehe damit um und alles gut und mein Autismus... Und das Schlimme der Sache ist, und das weiß ich gar nicht, ob ich das jemals gesagt habe, da habe ich geschummelt bei der Beantwortung. Ich dachte, so schlimm ist das gar nicht. Ja? Und eigentlich hätte ich 5 geben müssen, aber ich gebe halt von der Punkteskala gebe ich halt 1 weniger. Ja?
Mhm.
Und da gebe ich halt auch nur 1 weniger. Also in Wirklichkeit war
taktiert, da, hast du das ausgefüllt?
In Wirklichkeit wäre der Quotient punktuell, also nicht bei jeder Frage, ja, aber punktuell wäre es wahrscheinlich vielleicht 1-2 Punkte noch höher gewesen. Und der war schon ziemlich hoch.
Mhm.
Und das erzähle ich dann in dieser Gruppe. Ja, und dann kam dann diese Meldung so, wie klar, Christian, oder? Das hast du nicht gewusst?
Mhm.
Und so, naja, das spiegelt's aus, haha. Okay, ich gehe jetzt einmal kurz, ja, und überlege mir das, was damit gemeint ist, ja.
Mhm.
Das war für mich irgendwie der Danke. Ja, war irgendwie mit der Brechstange diese Tür aufgebrochen, dass ich mir das sage, oh, schauen wir das ein bisschen näher.
Mhm. Weißt du, diese Momente, dass du Dinge auf die lange Bank schiebst und gut überlegst erstmal, beziehungsweise nicht gleich Feuer und Flamme das Ding angehst und ausprobierst, das ist ja eine enorme Stärke von dir, was uns beide beruflich enorm ergänzt. Wir sind sozusagen sehr unterschiedlich, aber können maximal unsere Stärken ergänzen. Das heißt, ich habe absoluten Respekt davor, wenn du Dinge überlegst und erstmal vorab überlegst, ob sie sicher sind, ob das auch wirklich gelingen kann. Und ich glaube, ich gehe die Dinge an und schaue auf den Weg dahin, wie wir es gelingen können.
Also man erkennt sich untereinander, auch wenn das aus unterschiedlichen Lagern ist.
Gegengleich ist
man. Gegengleich. Man nervt sich wahrscheinlich auch gegengleich sehr stark, auch wenn das so ein Wirbelwind. Ja.
Zumindest entsteht Energie. Wir beide sind zumindest verheiratet.
Ja, ja, ja.
Noch, oder wie auch immer. Andere Folge.
Okay. Ja, Scheidungsberatung von in der Heute übergeht.
Oder also Paarberatung, mein Lieber. Willst du hier ein Thema aufmachen?
Nein, weil wollte ich nicht.
Ja, mach mal. Mach mal doch diese Folge. Nein. Ich frage nochmal nach. Ich verstehe das zu 100%. Ich weiß noch, als ich zu meiner ADHS-Diagnose gegangen bin, immer wenn ich zu Tests gegangen bin, ist sozusagen mein Anspruch, ich will gewinnen, ich will bestehen, ich will eine 1. Und da war ich mir auch nicht sicher. Will ich den bestehen oder nicht? Oder was ist der Punkt?
Ja, das verstehe.
Aber ich frage trotzdem nochmal nach. Das heißt, du ahnst, da bist du im Spektrum und du evaluierst oder bist dir nicht sicher, zur Diagnose zu gehen, weil du Angst hast, dass es möglicherweise später, solltest du nicht mehr hier arbeiten, sollten wir beruflich uns trennen oder warum auch immer, dann könnte dir das eine Schwierigkeit heißen.
Ja.
Weil da haben wir ja noch nicht von einem Podcast gesprochen.
Nein, nein.
Von der Diagnostik musst du ja niemandem was erzählen. Das wird ja nicht öffentlich, weil du es irgendwo machst. Weißt du, weil viele Personen im Spektrum die es wissen, die es ahnen, Eltern, die es ahnen, machen genau diese Entscheidungsschritte durch. Und wir vermitteln Personen, Persönlichkeiten mit herausragenden Fähigkeiten, unglaublich beeindruckende Personen wie dich und erwarten aber gleich, dass sozusagen damit offen umgegangen wird. Und ich mache das aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich glaube, dass die Diagnose den Raum schafft, Verhaltensweisen von einer Persönlichkeit zu trennen. Und du weißt, dass wir diese Diskussionen auch zu Hause führen. Wer trägt jetzt Verantwortung? Das heißt, wenn ich es nicht sage, kann ich nicht erwarten, dass sozusagen auf mich Rücksicht genommen wird, weil man weiß ja nicht auf was. Eins dürfen wir uns sicher sein, soziale Interaktionen sind für uns eine Herausforderung und wir können sie meistern, aber sozusagen bis man aufeinander geeicht ist, aufeinander eingespielt ist, braucht es ein paar Fragen. Und ich glaube wirklich, wenn man es sagt, wenn man es öffentlich sagt, schafft man für das Gegenüber eine bessere Basis, auf uns Rücksicht zu nehmen. Gleichzeitig erleben wir, wie auf uns Rücksicht genommen wird, was wir nicht unbedingt wollen. Aber das Nicht-Rücksicht-Nehmen ist auch eine Herausforderung. Das heißt, ja. Am Ende des Tages gibt es hier kein richtig und kein falsch, sondern jeder darf selbst entscheiden, sage ich es, dass ich im Spektrum bin oder nicht. Gleichzeitig, glaube ich, sollten wir uns bewusst sein, wenn wir es nicht sagen, können wir nicht erwarten, dass die Situation für uns gut anfühlt.
Meine persönliche Meinung, mein Eindruck, dass es besser ist, in der Art und Weise, wie man das kommunizieren möchte, eher zu sagen, als es nicht zu sagen.
Meine auch in meiner.
Und das eher zu sagen, meine ich, man, das muss ja nicht das Erste sein und unterm Strich hat es mehr Vorteile als Nachteile.
Mhm. Aber ich frage dich deshalb, weil es geht mir um Identifikation. Also, wie sagen wir die Sachen? Sagen wir, ich habe Autismus, so wie ich habe eine Krankheit oder ich habe braune Haare, ich habe Autismus oder ich habe ADHS. Wie auch immer framen wir das. Ich habe die Fähigkeit Autismus. Ich weiß noch nicht, wo sich die Gesellschaft hinentwickeln wird. Mir geht es hier um Identifikation. Mhm. Das heißt, du hast mehr als 20 Jahre Führungserfahrung. Du hast jahrelang erfolgreich Einkaufsabteilungen in großen Konzernen geleitet. Savings, Einsparungen in zweistelligen Prozentsatz erreicht. In den ersten, zweiten und dritten Jahren. Ja. Also nicht nur im ersten Jahr, wo du kommst, sondern da hast du relativ große Erfolge für die Unternehmen erzielt. Mhm. Damit kannst du dich leicht identifizieren. Das merke ich gerade im Gespräch.
Ja, absolut.
Ja, klar.
Absolut.
Also für alle nachvollziehbar. Autismus nicht. Weil das könnte dir als Nachteil ausgelegt werden, als Schwierigkeit. Wir beide sind die Gründer von diesem Unternehmen. Und wir wissen, dass herausragende Menschen die Wirtschaft, die Gesellschaft maßgeblich gestaltet haben, im neurodivergenten Spektrum sind. Mhm. Ich bin Autist genauso wie Elon Musk.
Ja, ist ein interessantes Film.
Ich habe ADHS genauso wie Bill Gates. Eine Möglichkeit, oder? Aber es fällt schwer. Kaum rückt das zu einem ganz nah ran.
Ja, ist
und selbst bei uns als Gründern oder bei dir als Gründer ist hier eine Hemmung da. Und ich würde, und deswegen machen wir diesen Podcast, ich würde Menschen im Spektrum, Angehörige, Führungskräfte, allen gerne zeigen, dass das ein absolutes Stärkenprofil ist. Dass es eine Ausnahmebegabung ist. Und dass wir das einfach zu begreifen haben. Wir, die betroffen sind und das Umfeld.
Ich möchte das Wort betroffen korrigieren von vorher.
Danke. Das. Danke fürs Aufmerksam machen. Gleichzeitig dachte ich, ich formuliere das jetzt hier achtsam, wenn du sagst, ich war da nicht so ganz drinnen. Ich fühle mich nicht betroffen. Nicht oft. Aber ich kenne meine Schwächen, glaube ich, besser als meine Stärken. Weil sie mir mehr Zeit kosten. Weil sie mir mehr Aufwand kosten. Weil sozusagen das Nicht-Lesen-Können mir schwieriger fällt zu bewältigen, als dass ich enorm gute Orientierung habe, dass ich ganzheitlich formulieren kann. Ich kann Dinge auf mehreren Perspektiven beschreiben. Ich kann mich Räume vorstellen, ich kann Räume planen. Ich kann relativ viel. Aber erwähnen tue ich das andere. Hm. Und das würde ich gerne für alle Menschen da draußen ändern. Denn man sucht sich nicht aus, ob man neurodivergent ist oder nicht. Man darf es aber erlernen, für sich selbst, für die Gesellschaft, für sein Umfeld, beruflich und privat einzusetzen. Weil es ist da.
Es findet statt, ja. Und im Nachhinein gesehen hätte ich früher dazu eingestanden oder hätte ich früher die Erkenntnis gehabt, warum manches funktioniert, warum manches so extrem gut funktioniert und ich das wieder runterspiele oder gar nicht wahrhaben möchte, ja. Was auch nicht immer gut war im beruflichen Kontext. Mhm. Ja. Auf einmal bringe ich viel zu viel Einsparungen ein und mein Chef hat damit nicht gerechnet und war eigentlich sauer, dass ich zu viel gebracht habe und ich war sauer, dass er sauer ist und alles Mist, ja? Weil ich da einfach so auf Sicherheit und man weiß es nicht und hin und her. Ja.
Ich erkläre den Job kurz für den Zuhörer.
Ja.
Du bist Einkaufsleiter gewesen,
ja.
Du wirst gemessen an sozusagen Einsparungen.
Ja.
Wie geschickt du sozusagen Produkte, Dienstleistungen fürs Unternehmen zukaufst. Mhm. Denn ihr werdet gemessen an der Einsparung, weil das ist EBIT-relevant. Das heißt, was das Unternehmen an Gewinn macht, was am Ende übrig bleibt, steuert ihr im Einkauf maßgeblich mit. Ja. Und da hast du sozusagen sehr erfolgreich eingespart, ohne dass die Qualität sinkt, weil du Dinge in Kontingenten
unterschiedlich,
Verträge einfach verhandelt hast. Mhm. Und wo war da genau das Problem? Das heißt, du hast ausprobiert, ob welche Verhandlungen funktionieren, hast deinem Chef aber immer nur sozusagen die sichere Einkaufserfolg genannt, weil du ja nicht wusstest, ob der Rest, den du schon anleierst, auch gelingt. Und den hast du verschwiegen.
Ja.
Was war das Problem damit?
Das Problem war, und daran habe ich ja nicht gedacht, dass der Chef auch einen Chef hat, dass der Zahlen berichtet. Mhm. Auf einmal sind die Zahlen anders, als er es berichtet hat.
Und ja, auch, so ein bisschen, oder?
Naja.
Das Doppelte.
Da gab es, ich sage jetzt eine Hausnummer, da gab es das Ziel 50. Mhm. Und je höher, desto besser. Und in dem Fall hatten wir dann 100, also ja, das Doppelte. Mhm. Aber das war halt nur ein Teilbereich. Das war jetzt nicht über alles gezogen, aber das war halt ein Bereich. Das lag lange Zeit brav im Unternehmen, hat wehgetan. Und das wollte man sich halt dann bewusst anschauen. Und das, jetzt räumen wir mal dort auf. Und wenn es 50 hast, ist das schon echt super. Und statt 50 sind es 100 geworden. Und ich war mir aber nicht sicher. Schauen wir mal. Mhm. Aber das hatte zur Konsequenz, was ich dann eigentlich nicht verstanden habe, ist, weil ich dann wahrscheinlich deine Zahlen nicht im Griff. Ne? Mhm. Kann das sein, dass es jetzt so viel besser ist?
Es ist super spannend, dass ich jetzt mit dir darüber reden darf, mal auch für alle, weil es gibt etwas, das nennt sich ich-bezogene Wahrnehmung. Mhm. Das hat gar nichts mit Egoismus zu tun, sondern dass Perspektive von Menschen im Autismus-Spektrum im sozusagen sozialen oder im beruflichen, sozusagen in der Interaktion mit anderen, aus einer Ich-Perspektive gesehen wird. Sehr logisch, auch analytisch im Detail, aber aus der einen Perspektive. Und es fällt sehr schwer sozusagen, die Perspektive des anderen einzunehmen oder überhaupt daran zu denken, dass es aus einer anderen Perspektive sich anders auswirkt. Du kriegst ein Ziel von 50, erreichst 100. Wo soll da drüben das Problem sein? Das ist das Doppelte. Ja. Das ist doch super.
Richtig, ja.
Und das ist, was ich so großartig finde, dass ich das Unternehmen mit dir gegründet habe, dass wir gemeinsam genau dieses Wissen haben, warum wir Coaching anbieten. Coaching für Führungskräfte, dass die sozusagen auch diese Informationen aus ihren Mitarbeitern holen, wie damals aus dir, und ihnen relativ klar sagen können, für was sie das brauchen. Denn aus meiner Sicht, ohne Details zu nennen und ohne Details zu kennen, wenn du das Doppelte einsparst, als man sozusagen angenommen hat, könnte das Unternehmen diesen Betrag für etwas anderes ausgeben, für mehr Vertrieb, für mehr Produkte, für mehr was auch immer, Marketingmaßnahmen, und in einem anderen Bereich mehr Ergebnisse erzielen. Und dein Chef wird daran gemessen, wie sozusagen er steuert das Unternehmen, und wenn ihm die Informationen fehlen, diese Steuerung, diese Entscheidungen zu treffen, dann trifft er Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind. Hm. Und da passiert sozusagen dieser Übersetzungslücke, sage ich jetzt einmal, ohne Fehler zu sagen, die wir schließen können. Und deswegen haben wir das Coaching für Führungskräfte und für Mitarbeiter, das wir Unternehmen anbieten, damit diese Zusammenarbeit zwischen neurodiversen Teams von Anfang an, von Tag 1, ideal funktioniert. Weil das Können bringst du mit. Mehr als jeder andere vor dir. Das Unternehmen war ja nicht neu gegründet. Nein, das heißt, vor dir waren schon x Einkaufsleiter auf dieser Position. Und trotzdem war die Situation so, dass sie überarbeitet, neu gestaltet, strukturiert werden musste. Und da warst du ein Experte und hast für viele Konzerne das gemacht und jedes Mal erfolgreich. Trotzdem weißt du heute, dass zum Beispiel dieses Sicherheitsdenken, Informationen zurückbehalten, wenn du noch nicht weißt, ob sie sich ergeben, etwas ist, das sozusagen deine Karriere behindert hat.
Ja, absolut.
Und in der Zusammenarbeit mit dir, wir sind ja sozusagen auf Augenhöhe, wir leiten das Unternehmen, sind beide Geschäftsführer, merke ich das, wie dringend du das brauchst, dass ich dir vorab erkläre, die Situation, dass du eine Chance hast, die zu verstehen, um überhaupt die Frage stellen zu können. Du merkst sehr wohl, dass etwas nicht passt, aber nicht warum. Und das bieten wir, glaube ich, und diese Hürde neben mir, Personen, die wir vermitteln von vornherein, wenn ja alles super funktioniert, wenn keine Fragen aufkommen, kann es ja sozusagen auch früher beendet werden. Aber ich weiß oder wir wissen, dass es hier immer zu Übersetzungslücken kommt. Und ich kann mich erinnern, bei einem großen Konzern gab es ein Feedback, dass sie sich gewünscht haben, dass du mehr proaktiv bist. Man kann das jetzt rausschneiden. Ja. Bitte das rausschneiden, den Namen. Ich weiß nicht. Oder drin lassen, je nachdem.
Nein.
Ja. Die
das, ja.
Jetzt wieder aufnehmen. Also es gab ein Unternehmen, in dem du erfolgreicher Einkaufsleiter warst, auch dort mehrere Jahre Erfolge erzielt hast für den gesamten Konzern. Mhm. zum Teil auch Anleitungen und Handbücher geschrieben hast für andere Länder, wie Einkäufe strukturiert werden können, beziehungsweise Savings erzielt werden können. SAP-Einführung, richtig, hast du auch bravourös gemeistert. Das sind übrigens viele Punkte, die Menschen im Autismus-Spektrum enorm drauf haben. Diese analytisches Denken, logisches Denken, Lösungskompetenz im Detail, ein System aufsetzen und einführen, die Prozesse darin effizient abbilden. Aber wurscht. Was ich eigentlich sagen wollte, da gab es ein Feedback in Bezug auf manche Punkte. Man hat sich gewünscht, dass du mehr proaktiv bist. Und da schließt sich der Kreis sozusagen in der wartenden Haltung. Erstmal abwarten, erstmal die Situation beobachten. Und wann ist der Zeitpunkt, wann komme ich ins Handeln, wann komme ich ins Tun? Und ich glaube, das haben viele. Und ich in der Zusammenarbeit hier, wir haben ja über 80% neurodivergente Mitarbeiter. Wir haben knapp 50 Mitarbeiter. Jeder Einzelne fragt, was konkret jetzt? Wann soll ich das tun? Also es geht nicht darum, dass man es nicht machen möchte, sondern es fehlt der sozusagen Call to Action. Mach das jetzt oder mach das so. Hattest du das öfter? Beziehungsweise kannst du dich an die Situation dort noch erinnern?
Ja, kann ich mich erinnern. Ich glaube, die Krux an der Sache ist, und das ist ja auch toll, was wir hier machen mit dem Übersetzen, mit dem Begriff, jetzt sei proaktiv.
Ja. Wann, wo, okay. In Bezug auf was?
Also proaktiv, wir haben nächstes Monat ein Meeting, da sage ich dir die drei Ergebnisse, das ist proaktiv, ich nenne dir die drei Ergebnisse. Mhm. Das war für mich proaktiv. Mhm. Das proaktiv wahrscheinlich gemeint war, vielleicht die Übertreibung dient der Veranschaulichung, aber für mich gefühlt so, geh am Gang und schrei raus und schreib Plakate und pick sie am Gang. Mhm. Also mach aufmerksam auf dich. Für mich gefühlt wäre das aber so gewesen. Mhm. Das habe ich so nicht. Was heißt proaktiv? Das Wort proaktiv, Blödsinn. Ja? Also für mich nicht anwendbar. Ja? Mhm. Und das ist auch das Bewerbungen, Inserate lesen, diese klassischen Schlüsselwörter, sei teamfähig, sei proaktiv, sei dort, sei hier. Was heißt denn das? Mhm. Ja, okay. Mhm. Er ist der Meinung, er hat dich kritisiert, er hat dich angewiesen, das läuft jetzt. Du verstehst das nicht, hackst es ab. So, das zieht sich und auf einmal...
Aber du fragst halt nicht nach, gell?
Nein, ich habe nicht nachgefragt, was... Genau, ist richtig. Mhm. Ich habe blöderweise nicht nachgefragt.
Ja. Es sind die stillsten Mitarbeiter, Führungskräfte, die das meiste Potenzial haben. Und du hast jetzt etwas gesagt, deine Savings, deine Leistung als Führungskraft und die deines gesamten Teams im Unternehmen groß zu machen, sichtbar zu machen, sich dich selbst zu vermarkten, das ist etwas, was ganz vielen Menschen im Autismus-Spektrum extrem schwerfällt. Und das hindert sehr häufig auch die Karriere. Ja. Sie machen den Job, sie bringen die Leistung, sie bringen das Thema voran und gleichzeitig werden sie bei Beförderungen, bei sozusagen Gesamtbereichsberichten übersehen, weil sie sich hier nicht in den Vordergrund stellen. Und gleichzeitig dadurch, also es sind ja zwei Dinge, das heißt, man weiß nicht, dass sie neurodivergent sind, deswegen man kann diese Zurückhaltung auch nicht wirklich anders bewerten und man weiß nicht, welche Leistungen sie erzielen, weil sie sie sozusagen nicht bewusst, aber dezent zurückhalten, unter den Scheffel stellen, nicht bekannt machen oder wenn nur im Geheimen. Und schon gar nicht vernetzen sie sich intern, um mit diesen Ergebnissen sozusagen breite Sichtbarkeit für die eigene Kompetenz zu erzielen. Und all das ist karriereentscheidend. Dass du innerhalb des Unternehmens vorankommst, dass die Leistungen gesehen werden. Und ich denke, wenn hier mehr Bewusstsein ist, dann wüssten Vorstände, Aufsichtsräte, Führungskräfte, wo sie hinschauen müssen im Unternehmen, wo sie Mitarbeiter mit großem Potenzial haben, die ihnen gar nicht so groß auffallen wie die, die besonders laut sind. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt in der Kommunikation mit dir, dass ich dir vorab sage, wie viele Sätze ich zu dem Thema habe. Gib mir bitte 3 Sätze mehr zu diesem Inhalt. Weil ich weiß, dass du dich kurz fasst. Dafür sind dir viele im Unternehmen enorm dankbar, dass du es schaffst, eine Frage mit 3, 4 Wörtern zu beantworten, auf den Punkt exakt und man weiß genau, was man zu tun hat. Manchmal brauche ich sozusagen die Herleitung noch. Warum ist das jetzt so? Mhm. Wo ist das wirksam? Weil ich andere Entscheidungen davon ableiten muss. Und dann sage ich dir das und dann klappt das sehr gut. Und das habe ich mir angeeignet oder angelernt in der Übersetzung zwischen uns Zweien. Für mich klappt das sehr gut. Manchmal umgekehrt, ja, würde ich mir auch diese Proaktivität, wenn ich sage, Christian, jetzt bitte Achtung.
Meine Proaktivität habe ich dir vorher beschrieben, das ist der Punkt. Das gut. Ist meine Art der Proaktivität.
Alles gut. Schon, ne? Nein, aber ich wollte damit sagen, es kann gelingen, ja, wenn man sich darauf einlässt.
Kleinigkeiten. Ja. Oft viele Kleinigkeiten, die Missverständnisse bringen, die schnell in der Sekunde aufgelöst sind, die vielleicht auf sprachliche Unschärfe basieren, die dann eine größere Auswirkung hat.
Und das könnte man vermeiden?
Beidseitig, der eine fragt mehr nach und der andere schaut, dass er das irgendwie expliziter sagt.
Ja, kannst du es bitte kurz fassen, Anna? Die habe ich auch schon oft gehört. Ja, alles gut.
Stopp, so viel Zeit haben wir nicht. Und ich könnte auch fragen, was verstehst du unter proaktiv? Was erwartest du? Was soll denn das Ergebnis sein? Tut mir ja auch nicht weh, das zu fragen, aber mir muss bewusst sein. Wenn es mir nicht bewusst ist, mag ich es nicht. Mhm. Und dann sind zwei Kommunikationsstile aufeinander, die es schwerer haben, als es notwendig ist.
Da du ja lange Zeit Autismus für dich nicht integriert hast, stand ich in der Situation, behandle ich dich jetzt im Arbeitssetting, als hättest du es nicht? Oder ist mir wurscht, wie du darüber denkst und ich arbeite jetzt so mit dir, als hättest du die Diagnose? Und damit will ich sagen, meine Haltung kennst du und ich glaube, ich darf den Hörern nochmal sagen, ich halte es für sinnvoll für Personen im neurodivergenten Spektrum, wenn sie ihr Coming Out haben, wenn sie es öffentlich sagen. Manche wissen es aber noch nicht und manche sind in der inneren Diskurs wie du, die sich dem Thema einfach noch nicht öffnen können. Auch dann kann man als Führungskraft Methodiken erlernen, die Mitarbeiter zu führen. Unabhängig davon, ob es eine Diagnose gibt.
Ja, ich verstehe, was du sagst.
Also es ich führte dich jahrelang in der Kommunikation, in unserer Zusammenarbeit so, weil ich das berücksichtigt habe. Für mich. Unabhängig, wie du das siehst. Das ist ein Stretch. Das sage ich dir, weil du es ja auch weißt. Weil sozusagen für mich festigt sich dieser Gedanke immer mehr. Und du lehnst ihn immer weiter ab. Ich glaube, was da hilft, ist einerseits Führungskräfte diese Methodiken zur Verfügung zu stellen und darüber zu sprechen. Einem Mitarbeiter, der sich dem Thema Autismus oder Neurodivergenz oder ADHS sehr verwehrt, hilft zu zeigen, welche herausragenden Fähigkeiten im Beruflichen sichtbar werden, die deutlich mehr ausgeprägt sind als die von den Kollegen und welche Methodiken in der Führung funktionieren. Und die den Rückstoß lassen, nicht sozusagen ein Fehlverhalten, eine Schwierigkeit. Und das, glaube ich, bringt uns als Gesellschaft, als Kollegen näher.
Mehr Verständnis.
Weniger Pointing, als angeleitet zu haben, dass es gelingt. Die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was würdest du Führungskräften empfehlen? Davor würde ich eine Sache noch framen gerne, weil das hängt irgendwie immer noch stark bei uns in der Gesellschaft mit der Diagnostik, mit der Diagnose, mit Neurodivergenz zusammen. Es ist der Berührungspunkt, der löst ein Gefühl aus bei jedem Einzelnen, bei der Führungskraft, die jetzt kein neurodivergente Merkmale hat, bei dem Mitarbeiter, der betroffen ist, beim Kind, bei den Eltern. Dieses Gefühl ist das am schwersten auszuhaltende Gefühl. Es ist nicht Angst, es ist nicht Furcht, es ist nicht Schmerz, es ist nicht Trauer. Kein Mensch mag dieses Gefühl. Wir alle wollen es verhindern. Kennst du?
Scham.
Ja. Scham ist ein ganz schwieriger Moment, wenn der irgendwie erzeugt wird. Scham macht stumm. Scham macht handlungsunfähig. Scham isoliert. Auf etwas angesprochen zu werden, was man nicht gemacht hat, was man nicht kann, was man nicht wusste, beschämt. Wie kann sozusagen hier das Ding ins Flow kommen, dass hier miteinander kommuniziert werden kann ohne Scham? Und das ist gar nicht so einfach aus meiner Sicht. Weil das passiert ganz unbewusst auf vielen, vielen Ebenen. Und das beginnt sogar schon bei Eltern, die zum Beispiel sagen, mein Kind hat jetzt Diagnose Legasthenie bekommen. Und wir tun alles und das Beste und wir unterstützen es und schauen, was draus wird. Und wo passiert hier dieser Scham-Moment aus meiner Sicht? In dem Moment, wo die Eltern das Kind ansprechen, sozusagen als betroffene Person, sich aber nicht damit identifizieren, 70% Wahrscheinlichkeit erblich, das heißt entweder Mutter oder Vater wird es übertragen haben und das Kind sozusagen alleine stehen lassen. Wir unterstützen dich, wir helfen dir, aber ich schaue nicht hin. Das ist der erste Moment, wo es beschämend ist für Personen, die im Kindesalter oder auch im Erwachsenenalter eine Diagnostik bekommen. Und das bringt gleichzeitig Familien auseinander. Und dasselbe Moment passiert im Beruflichen. Wenn ich mich als neurodivergente Person ein Coming-out anstrebe, glaube ich, ist es hilfreich, wenn ich ein paar Informationen dafür mitgebe. Und dann, glaube ich, kann das klappen. Du hast es für dich integriert, du schämst dich nicht dafür, es zu sagen und gibst ein paar Impulse, wie es gelingen kann. Mhm. Dann können auch Führungskräfte wirksam führen und damit umgehen und sich dann dementsprechend damit beschäftigen.
Ich glaube, es sind zwei Sachen, die wichtig sind. Ich stehe mal zu dir selber, wenn du diese Vermutung hast, dass du da im Spektrum bist,
Als Führungskraft zum
Als Beispiel. Führungskraft einmal du selber, ja, dann beschäftig dich damit so ehrlich mit dir selber, wie es geht. Das schärft deine Sinne und das Verständnis auch für deine Mitarbeiterinnen. Und das ist wichtig. Wenn ich das vorher nicht bei mir irgendwie auf die Reihe bringe, dann tue ich mir schwer, dass ich das beim anderen irgendwie... Und wachsam sein, aufmerksam sein. Mhm. Das sind Kleinigkeiten, auf die man Einfluss nehmen kann. In der Wortwahl, in der Artikulation, im Verständnis. Mhm. Der möchte lieber alleine essen, der interpretiert nicht. Ja. Man glaubt dann gleich, einen Menschen so einteilen zu können oder zu beurteilen. Ja. Mhm. Der ist distanziert, der ist das, der ist hier. Mhm. Bewerte nicht.
Das heißt, wenn dich als Führungskraft etwas triggert im Umgang mit einem Mitarbeiter, dann solltest du nochmal genauer hinschauen. Warum nicht genau das?
Genau, nicht nur mein Mitarbeiter, das heißt, kannst du mit dem Kind, im Umfeld, ja, Freunde.
Alle Menschen, die Führung übernehmen.
Alle Menschen, die.
Privat oder beruflich, alle Menschen, die Führung, ja, Verantwortung übernehmen. Egal, für Kinder oder für Freundschaften, für Beziehungen oder für Mitarbeiter.
Triggert dich was, dann schau dir das einmal an, warum dich das triggert und sei da wirklich ganz ehrlich mit dir.
Mhm. Aber zur Führungskraft, das heißt, wenn du das Gefühl hast, du hast eine Person im Team, die im Spektrum ist, dann nicht werten.
Nicht werten, ich will fragen, was er oder was sie braucht, dass es besser geht und dann so zur Führung. Also mein Verständnis, aber es ist klar, wir sind in dem Umfeld so aktiv tätig. Wenn man hier Verständnis zeigt und Lösungswege aufzeigt, dann kommt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eh dann damit raus. Mhm. Eh super, fühle mich verstanden. Danke, dass ich jetzt einen ruhigeren Platz habe. Und übrigens danke, dass ich den ruhigeren Platz habe, weil wir haben es bis jetzt nicht sagen traut, aber ich tue mir da leichter, weil... Und dann kommt es.
Jetzt ist es manchmal so, auch bei uns passiert das, dass wir als Führungskräfte so überarbeitet sind oder gefühlt für nichts Zeit haben, weil ich jetzt keine Idee habe, was wir dann machen. Mein Tipp wäre, ganz ehrlich, ich hole mir externe Hilfe dazu.
Externe Hilfe, natürlich, ja.
Wie gehe ich es jetzt an und wie kann ich das formulieren, wie kann ich das ansprechen? Weil meistens, wenn du es ansprechen möchtest, steht etwas im Raum, das sozusagen schon so weit ist, dass du darüber sprechen möchtest. Wie das gerade gesagt hat, die Person geht nie mit ans Mittagessen, was ist da los, wie spreche ich das an? Und ich glaube, es ist sehr hilfreich, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und Coaching ist immer gut für sich selbst, um auch diese Triggerpunkte sozusagen zu überwinden. Wenn man da hinschaut, kann das gelingen. Du weißt, ich bin extrem gut darin, Dinge zu beginnen, auch eine Podcast-Folge. Gleichzeitig tue ich mir sehr, sehr schwer, Dinge zu Ende zu bringen, weil es mir meistens Spaß macht und ich weiß dann irgendwie nicht den Weg raus. Ich würde dir jetzt die Möglichkeit geben, dich zu verabschieden, deine letzten Worte zu sagen und ja, auch ich werde irgendwie hier rausfinden. Aber ich habe das Gefühl, Christian, das wird nicht die letzte Folge sein, die wir gemeinsam gedreht haben. Ich möchte mich immens bei dir bedanken, dass du mit mir auch Dinge geteilt hast, die ich nach so vielen Jahren Ehe, 11 ist man jetzt und 20 Jahre, die wir uns kennen, von dir erfahren habe. In dieser Folge, die ich vorher nicht wusste. Es ist auch für mich eine Riesenüberwindung, dieser Podcast. Und gleichzeitig weiß ich, es wird ganz vielen Menschen weiterbringen. Und dafür danke, dass du offen warst. Ich weiß noch nicht. Wie findet man raus?
Ich fand's cool. Danke für die Möglichkeit. Mein Wunsch ist aus dem Ganzen, dass es doch den einen oder anderen erreicht, dass er vielleicht dadurch nicht nur Mut für sich selbst, das ist auch eine tolle Sache, und Verständnis für die eine oder andere Situation, das wäre schon toll.
Unglaublich, Christian, du haust raus und das ist dir manchmal gar nicht bewusst.
Nein.
In diesem Sinne, wenn euch diese Folge gefallen hat und die Einblicke, die jetzt Christian in seiner Rolle als Vater, in seiner Rolle als Kind, in seiner Rolle als Führungskraft gegeben hat, beziehungsweise ihr dazu Fragen habt, schickt uns die. Ich glaube, so hat das gemeint. Beziehungsweise, wenn ihr Lust habt, teilzunehmen, meldet euch und wir finden einen Termin und laden euch ein. In diesem Sinn, Amazing 15 schließt die zweite Folge. War es das schon? Kann man damit enden? Entschuldigung. Naja, das bringt es ja auch mal. Darf ich raus?